Ich möchte mit einer Frage heute beginnen, diese Predigt. Und zwar, ich wollte fragen, ob jemand schon mal was gewonnen hat im Leben. Ich meine jetzt nicht unbedingt im Lotto, also ich denke nicht, dass wir als Christen unbedingt Lotto spielen sollen, aber vielleicht mal ein Wettbewerb irgendwo, vielleicht mal die jungen Leute ein Dartspiel gewonnen oder vielleicht mindestens das Spiel Mensch, ärgere dich nicht. Hat jemand schon mal was gewonnen? Zeig mal. Gibt es Gewinner? Naja, doch einige. Also, ich würde nicht mit jedem anlegen wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist man gut in gewissen Dingen. Aber wenn auch nicht, wenn du noch nichts im Leben gewonnen hast, dann darfst du heute zu den Gewinnern werden. Ein Gewinner werden. Und zwar ein Gewinner von Dankbarkeit und Zufriedenheit. Denn der Text, den wir heute miteinander betrachten wollen, er redet drüber. Also der große Gewinn, fromm und genügsam zu sein. Das ist heute der Text, über den wir miteinander uns Gedanken machen wollen. Und den finden wir im 1. Timotheus, den Predigttext, im 6. Kapitel, ist leicht zu behalten, 1. Timotheus 6, ab Vers 6. Wir lesen diesen Text gemeinsam, ich lese aus der Luther-Übersetzung. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Wir wollen zuerst mal mit dem ersten Vers beginnen, Vers 6. Die Frömmigkeit aber ist für den, der sich genügen lässt. Also, der erste Gedanke, Frömmigkeit und Genügsamkeit oder Frömmigkeit und Dankbarkeit gehören untrennbar zusammen. Einige von uns können wahrscheinlich nicht so viel mit dem Begriff Frömmigkeit anfangen. Fromm zu sein heißt ganz einfach für Gott oder es heißt Gott ein wohlgefälliges Leben führen. Es ist nicht eine Sammlung von Regeln und von Regeln, um nicht zu sündigen, sondern das Gegenteil vom Sündigen. Sünde ist das Übertreten des Gesetzes Gottes und das Nichtwollen seinem Bilde gleich zu sein. Das sind alle Menschen, die noch an Gott nicht glauben. Wir sind so. Die übertreten ständig das Gesetz Gottes und sie wollen nicht dem Bilde Gottes gleich sein. Frömmigkeit oder Gottesfurcht ist genau das Gegenteil, die Angleichung dem Charakter Gottes und die Unterordnung seinem Willen. Und sogar Jesus musste in einem Moment seines Lebens, seines Menschseins in Gethsemane das lernen. In Hebräer 5, Verse 7 bis 9 lesen wir, Jesus Christus, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen, dem, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Jesus musste, sogar er musste lernen, den Willen des Vaters zu tun in diesem Augenblick, obwohl es eigentlich immer seine Speise war, Gott wohlgefällig zu sein. Aber an diesem Punkt, nämlich am Kreuz, wo er den Platz des Sünders einnehmen müsste und mit unseren Sünden beladen werden sollte, er musste sogar selbst zur Sünde gemacht werden, deswegen wurde er von Gott verlassen und gerichtet werden. Das könnte er sich nicht wünschen. Und da musste er Gehorsam lernen. Und solche Frömmigkeit unter Ordnung dem Willen Gottes wird aber nur dann zu einem großen Gewinn, wenn man sich genügen lässt. Meine Lieben, und das ist schwierig, genügsam zu sein, zufrieden zu sein. Und darüber wollen wir reden, damit wir zu diesen Gewinnern der Frömmigkeit werden. Dieses griechische Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet so viel wie Selbstgenügsamkeit. Und selbstgenügsam kann nur ein Mensch sein, der sich an Gott genügen lässt. Frömmigkeit verbunden mit dieser inneren, gottgeschenkten Genügsamkeit, die unabhängig von allen materiellen Dingen ist. Also es ist die völlige Gegenteil von Habgier, und das ist wirklich ein großer Gewinn. Wenn wir uns völlig dem Willen Gottes unterwerfen, werden wir genügsam und zufrieden sein. Genügsamkeit, kann man sagen, ist die Frucht der Gottesfurcht und der Frömmigkeit. Wenn man vom Herzen sich unterordnet, dann bekommt man es, dann kann man genügsam werden. Das beste Beispiel im Neuen Testament finde ich bei Paulus. Apostel Paulus schreibt in einer ganz schweren Lage, in der er war, rückblickend auf seinen Dienst, er ist im Gefängnis in Rom, schreibt er folgende Worte in Philipper 4, Verse 11 bis 13. Er schreibt: Denn ich habe gelernt, mich genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Dieser Mann könnte in jeder Situation zufrieden sein. Sein Glaube hat ihm diese Zufriedenheit geschenkt. Natürlich hatte er Bedürfnisse, Paulus, im Gefängnis. Und natürlich haben wir als Christen grundlegende materielle Bedürfnisse nach Nahrung und nach Kleidern, wie wir das im Zeugnis gehört haben. Wie gerne hätten damals die Menschen mal genug zu essen, genug zu kleiden. Wir haben diese Bedürfnisse, aber ein Mensch, der an Gott glaubt, sobald er das Nötige hat, ist er zufrieden. Willie McDonald, der vor ein paar Jahren in die Ewigkeit gegangen ist, ein Mann, der eigentlich reich werden könnte. Er hat viele Bücher geschrieben, also er könnte wirklich einiges an Geld verdienen. Und er wurde über 90 Jahre alt. Er hat am Ende seines Lebens Folgendes gesagt, folgendes Zitat: Wie Hudson Taylor habe ich den Luxus genossen, wenig zu besitzen, für das ich sorgen muss. Ist das nicht ein glücklicher Mensch, der sowas sagen kann? Der eigentlich viel haben könnte, aber hat verstanden, je mehr ich haben werde, je mehr Probleme werde ich im Leben haben. Je mehr müsste ich sorgen für bestimmte Dinge. Jemand, der sein Vertrauen auf Gott setzt, weiß, dass Gott für ihn sorgen wird. Das ist, was Jesus sagt: Gibt mir eure Sorgen, legt sie auf mich. Und wir, in dem Reichtum, in dem Überfluss, in dem wir leben, nehmen so vieles auf uns, was eigentlich nicht nötig ist. Wir haben Überfluss, und dieser Überfluss bringt uns ständig in Hektik, in Bewegung. Unsere Gedanken sind nicht mehr frei. Wir können das nicht Gott anvertrauen. Corrie ten Boom, eine Christin, die sehr viel durchgemacht hat, KZ in Deutschland, hat ihre ganze Familie verloren, hier während des Zweiten Weltkriegs. Sie hat Folgendes gesagt: Manche Menschen vertrauen dem Herrn, dass er ihre Seele rette, nicht aber, dass er für ihr tägliches Leben sorgt. Ist das nicht so? Vor allem wir als Christen, denen die Sünden vergeben wurden, so ein großes Wunderwerk im Leben geschehen ist, und wenn wir Gott nicht vertrauen, dass Gott für uns sorgen wird, ist das manchmal nicht beschämend? Wir vertrauen Gott, dass er uns rettet, aber wir vertrauen Gott nicht oder trauen Gott nicht, dass er für uns sorgen wird. Und solche Ansichten, solche Gedanken führen uns zum nächsten Punkt unseres Predigttextes, Versen 7 und 8. Hier versucht der Schreiber, Apostel Paulus, das zu begründen, was er gerade gesagt hat. Er sagt: Guck mal, denn wir haben nichts in die Welt gebracht. Darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Das ist der zweite Gedanke. Man könnte sagen, alles, was wir besitzen, haben wir nur für eine kurze Zeit. Und es soll uns dankbar stimmen. Es soll uns dankbar stimmen. Oder man könnte es noch anders formulieren, die Tatsache der Vergänglichkeit des Lebens soll uns zu genügsamen Menschen machen. Wir haben gesehen, heute zwei unserer Geschwister haben sich verabschiedet aus dieser Welt. Und nichts haben sie mitgenommen, obwohl die beide auch ein relativ langes Leben gehabt haben. Die Schlachter-Übersetzung sagt es folgendermaßen, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Und eigentlich wird es keiner bestreiten. Man kommt in dieses Leben mit leeren Händen und man geht aus diesem Leben mit leeren Händen. Das Sprichwort, das bekannte Sprichwort sagt, das letzte Kleid oder das Totenhemd hat keine Taschen. Das ist natürlich gemeint, dass man in diese Tasche nichts hineintun kann. Dem, der Geld und Gut in diese Welt anhäuft, diese Menschen, und dabei Gott und das Wohltun vergießt, wird einmal gesagt werden, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Ich hoffe so sehr, dass wir heute am Erntedankfest uns Gedanken darüber machen. Was häufe ich an? Wo sind meine Prioritäten im Leben? Es gibt genug positive Beispiele in der Bibel, wo solche Gottesmänner wie Hiob, der sehr viel durchgemacht hat, der auch nackt geblieben ist und krank, und trotzdem hat er in seinem Vertrauen auf Gott gesagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Diese Geschwister, Generation, die ältere Generation unter uns, kann viel eher dankbar sein als wir Jüngeren, weil sie die Not erlebt haben. Sie wissen, alles kommt von Gott. Wenn Gott damals, 1943, nicht 3 Monate früher den Schnee schmelzen lassen hätte, wäre Bruder Jakob und vielleicht einige andere heute nicht unter uns. Meine Lieben, das ist Gott, der versorgt. Nicht die Banken. Die Banken gehen pleite. Gott ist nie pleite. Und so ist das, was der Text uns heute sagt. Beim Hineinkommen in die Welt werden wir mit nackten Händen kommen und beim Verlassen dieser Welt mit nackten Händen oder mit leeren Händen gehen. Beim Hineinkommen in diese Welt werden wir als absolut hilflose Wesen von den Händen einer Hebamme empfangen, weil wir nichts haben, keine Kraft, gar nichts. Und am Ende dieses Lebens werden die Hände der Sargträger uns im Sarg runterlassen. So wie wir kommen, so gehen wir aus dieser Welt. Hebräer 9, Vers 27. Und wie dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, sagt er. Einmal wirst du mit leeren Händen aus diesem Leben scheiden und vor Gott stehen und für dein Leben Verantwortung geben. Das sagt Paulus hier. Ihr wendet den Blick von diesen vergänglichen Gütern dieser Welt auch in Bezug auf die Ewigkeit und sagt, Leute, macht keinen Fehler. Lasst euch nicht binden an dieses Vergängliche. Wie schön es auch hier auch dekoriert mag sein. Ich staune immer wieder, wie kreativ unsere Geschwister sind, die es also alles so schön aufbauen, wie schön heute alles geschmückt ist. Aber trotzdem ist auch das vergänglich. Auch das wird eine Woche später nicht mehr da sein. Leider auf der Bühne. Meine Lieben, oder ein paar Stunden später wird es nicht mehr da sein. Deswegen spricht der nächste Vers, den wir betrachten, von Genügsamkeit. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Meine Lieben, uns geht es so gut. Wir vergessen einfach, wie es früher war. Ich finde gut diesen Rückblick in die Vergangenheit. Ich habe immer ein Bild mit reingenommen, wie viele der Menschen noch vor einigen Jahren habe ich es zu groß gemacht, wahrscheinlich sieht man die Jahreszahlen nicht mehr unten. Also es ist einfach, also unten die Zahl, die 57% des Einkommens hat der Mensch noch 1900 ausgegeben für Lebensmittel. Dann ging es weiter, der Wohlstand ist immer wieder gestiegen und so hat man im Jahre 2009, glaube ich, ist die letzte Zahl, nur noch 11% des Einkommen für Lebensmittel ausgegeben. Zurzeit sind das 10%. Wir geben hier im Westen nur 10% unseres Einkommens für Lebensmittel aus. Uns bleiben immer noch 90% des Geldes, das wir erwerben, übrig für andere Dinge. Also vor 100 Jahren war es noch über die Hälfte des Einkommens, das ein Arbeiter ausgegeben hat für Lebensmittel. Heute sind es nur 10%, das wir im Durchschnitt ausgeben, hier im Westen. Meine Lieben, wir sind uns dessen nicht bewusst, wie gut es uns geht. Wie gut es uns geht. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir so verschwenderisch sind, dass wir nicht mehr sehen dieses Elend in der Welt. Wir haben es nicht mehr vor Augen. Die Hälfte unserer Lebensmittel landet auf dem Müll, schon bevor es noch ins Geschäft kommt, bei der Herstellung, weil die Normen einfach so eng gezogen werden. Wir landen die Hälfte der Lebensmittel auf dem Müll noch, bevor es in den Supermarkt kommt, weil es vielleicht irgendwo kleine Macken gibt. Und dann tragen wir zu diesem bei, wir als Menschen werfen nachher noch so viel weg in unseren Haushalten. Pro Haushalt hier im Westen werden im Jahr Lebensmittel weggeworfen für 400 Euro im Durchschnitt. Jeder Haushalt wirft Lebensmittel weg für 400 Euro im Jahr. Das sind die Zahlen, die bewiesen sind, die berechnet wurden. Also im September, jetzt diesen vergangenen Monat, gab es eine Konferenz in Köln und es ging um die weltweite Verschwendung von Lebensmitteln. Fazit, also ein Zitat aus oder Ergebnis dieser Konferenz: mit den Lebensmitteln, die in der EU und Nordamerika weggeworfen werden, könnte man dreimal alle hungernden Menschen in der Welt satt machen. Also diese Kinder, die wir sehen, die hungern, die sterben, viele Menschen, 1 Milliarde Menschen hungert, könnte man sie dreimal satt machen, dreifach satt machen. Mit den Lebensmitteln, die ich und du wegwerfen. Einfach in den Mülleimer reintun. Es soll uns zu denken geben, wie gut es uns geht und welche Verantwortung wir auf uns nehmen. Nach aktuellen Berechnungen sind das fast 1 Milliarde Menschen, die hungrig, die Hunger leiden. Also einer von 7 Menschen weltweit muss jeden Abend hungrig schlafen gehen. Und heute Abend beim Schlafen gehen, lasst uns doch daran denken, wie gut es uns geht. Wenn wir satt ins Bett gehen, wenn wir volle Kühlschränke zu Hause haben. Oder ganz praktisch, wir werden nachher eingeladen nach diesem Gottesdienst zu einem leckeren Mittagessen, wo jetzt Geschwister sich also aus Liebe zu uns dienen und vorbereiten ein gutes Mittagessen für uns. Lasst uns daran denken, wenn wir den Teller voll beladen mit diesen Lebensmitteln, dann lasst uns doch lieber Nachschub holen, bevor wir später was wegwerfen. Geschwister, es kann nicht sein, Freunde, es kann nicht sein, dass wir uns schuldig machen, dieser Gnade, in der wir leben, dass wir diesen Überfluss einfach so sehen, dass man das Ganze auch wegwerfen kann. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Versen unseres Predigttextes. Hier sagt Paulus folgende Worte. Er gibt eine Warnung uns gegenüber nochmal und sagt, denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Also die Geldgier zerstört den Glauben und bereitet viel Schmerzen. Das ist der Gedanke, den wir hier vermittelt bekommen. Die Geldgier zerstört den Glauben und bereitet viele Schmerzen. Also wir lesen hier, in Vers 9, denn die reich werden wollen, erstmal von Menschen, die
nicht unbedingt reich sein müssen. Die wollen einfach mehr haben, ständig mehr haben. Die griechische Form des Verbes, die hier gebraucht wird, hat eine andauernde und wiederholte Handlung im Sinn. Und diese Handlung liegt dann in der Vergangenheit. Praktisch sagt hier Paulus, Menschen, die ständig bemüht waren und sind, mehr zu haben, das sind Menschen, die dieses Problem haben, von dem wir gerade sprechen werden. Es ist keine einmalige Handlung. Jeder von uns hat vielleicht irgendwann mal was mehr haben wollen. Es ist so mit uns Menschen. Aber es gibt Menschen, die ständig sich mit diesem Gedanken beschäftigen, mehr zu haben. Von diesen Menschen ist hier die Rede. In Russisch heißt hier, es ist einfach опасное желание. Опасное желание. Ein gefährliches Verlangen, das Menschen haben, immer mehr zu haben. Eine Begierde ist hier gemeint, die vom kranken Zustand der Seele verursacht wird. Man kriegt nie genug im Leben. Und dadurch wird man, wie wir in unserem Text lesen, versinken, man wird ja in der Gefahr stehen, zu versinken in Verderben und Verdammnis. Das ist eine Tatsache. Und viele Menschen gehen verloren für alle Ewigkeit, weil sie einfach dieser Versuchung erliegen sind. Der Materialismus hat ihr Glauben erstickt. Ihren Glauben erstickt. Meine Lieben, ich bin mir sicher, dass viele Menschen, nicht nur in unserem Lande, weltweit, auch wenn ich heute in Russland bin, dieser Materialismus, er ist ganz was Neues. Auch die Gemeinden kommen damit nicht mehr zurecht. Früher gab es das nicht. Die Kommunisten haben uns immer eingetrichtert, jeder Mensch ist gleich. Es gab natürlich Menschen, die gleicher waren als die anderen. Ja? Aber es war die Ideologie damals. Heute ist dieser Wunsch, reicher zu werden, auch da gegenwärtig. Und es erstickt den Glauben von vielen, vielen Menschen. Der Glaube zerstört oder die Geldgier zerstört den Glauben. Und ich habe mich gefragt, als ich mir Gedanken gemacht habe über diesen Text, was wird das für ein Schmerz in die Ewigkeit sein, einmal zu begreifen, und wir wissen, dass in die Ewigkeit, in die ewigen Trennung von Gott, in der Hölle, unser Gedächtnis voll funktionsfähig sein wird. Wir lesen es von diesem reichen Mann und Lazarus. Der reiche Mann, der auf einmal in der Hölle landete, er könnte sich an alle Begebenheiten dieses Lebens erinnern. Er wusste, er kannte noch in seinem Gedächtnis, hatte er noch diese Gelegenheiten, wo er mit Gott versöhnt werden könnte. Und meine Lieben, wenn wir auf einmal in die Ewigkeit feststellen, dieser vergängliche Reichtum, dem ich nachgejagt bin in diesem Leben, er hat mir in die Ewigkeit die Gemeinschaft mit Gott genommen. So war es bei Judas, einem der 12 Jünger. Er war ganz nah bei Jesus, aber wir lesen, er hat die Kasse bei sich und er hat Geld gestohlen aus dieser Kasse. Das Geld, das war sein Denken, das war sein Problem. Und dadurch hat Satan Zugang gefunden zu seinem Herzen. Jemand hat mal schon gesagt, bei der Wiederkunft Jesu werden wir entweder unseren Besitz verlassen oder, falls wir vorgesorgt haben, zu unserem Besitz gehen. Ich denke, erinnerte mich in diesem Zusammenhang an eine Frage, die mal an die Kinder in der Kinderstunde gestellt wurde. Und ein Junge gefragt wurde nach dieser Geschichte vom reichen Mann und vom Lazarus, die ja viele von uns kennen, wo einer dem Reichtum nachgejagt war und am Endeffekt in die Hölle gelandet ist. Und dieser arme Mensch, der nichts hatte, der war dann im Himmel. Und dann fragte man die Kinder, ob man dann der reiche Mann sein möchte oder der Lazarus, stellte man die Frage an die Kinder. Und ein Junge hat dann geantwortet, in diesem Leben möchte ich gerne der reiche Mann sein und im Himmel der Lazarus. Meine Lieben, geht es nicht uns manchmal so? Wir möchten schon in den Himmel, aber wir möchten doch in diesem Leben auch was mehr haben. Und dann sind unsere Gedanken auf einmal nicht mehr auf das Ewige gerichtet, sondern nur noch auf dieses Leben. Und das ist die Warnung, die wir haben. Und heute am Erntedankfest, lasst uns Gott danken für diesen Überfluss, den wir haben. Aber trotzdem immer wieder denken, es gibt eine Ewigkeit. Der letzte Vers in unserem Text, also, denn Geldgier ist die Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Die Geldgier an sich ist nicht das, das Geld ist nicht das Problem, sondern die Geldgier. Das ist die Wurzel alles Bösen. Das griechische Wort, das hier dafür gebraucht wird, für das Böse, hat sogar einen gewissen Klang in sich, dass es dir so negativ ist, das heißt Kakos. Und diese Dinge hier, die hier mit Gier und Böse weitergegeben werden, die kommen aus unserem Herzen. Nicht das Geld ist böse, sondern die Geldliebe. Der verderbliche Einfluss des Reichtums beginnt nicht erst, wenn man diesen Reichtum hat. Man muss nicht reich sein, um gierig zu sein. Diese fortwährende Bemühung um den Druck des Reichtums, die schafft eine Unruhe, welche die Entfaltung des wahren Lebens hindert. In Sprüche 30, Verse 8 und 9 lesen wir: Lass mich aber meinen Teil der Speise dahin nehmen, das du mir beschieden hast, sagt der Schreiber. Ich könnte sonst, wenn ich nicht satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich arm würde, könnte ich stehlen und mich an den Namen meines Gottes versündigen. Meine Lieben, hier sagt der Schreiber, ich möchte nicht reich sein, sonst könnte ich Gott vergessen. Ich möchte auch nicht arm sein. Sonst könnte ich in der Gefahr stehen, mit unrechten Dingen irgendwo an das zu kommen, was ich möchte. Und deswegen soll unser Gebet sein, und ich mag diesen Satz im Gebet, Herr, bewahre mich vom Reichtum und bewahre mich vor Armut. Herr, bewahre mich vom Reichtum und bewahre mich vor Armut. Und ich denke, gerade uns, die meisten von hier gehören zu den Aussiedlern, die irgendwann in dieses Land eingereist sind mit ein paar Koffern. Gerade wir stehen in einer großen Gefahr. Ich habe bei der Vorbereitung zu dieser Predigt bin ich auf einen Satz gestoßen, der kommt aus dem sozialökonomischen Gebiet, und da heißt es folgendermaßen, das trifft sehr gut auf uns zu. Das heißt folgendermaßen, die Sozialökonomen, die sich damit beschäftigen, wie man Menschen, also wie man den Wohlstand mehrt, wie die Menschen reagieren auf den Wohlstand. Sie sagen Folgendes: Der Mittellose wird ein guter Arbeiter, Verdiener und Sparer. Also ein Mensch, der mittellos ist, und so sind wir gekommen in dieses Land, die meisten von uns, mit ein paar Koffern und mit ein paar D-Mark damals in die Tasche. Und die Sozialökonomen wissen, dass diese Menschen alles dran setzen werden, um schnell wieder auf die Beine zu kommen. Und viele von uns haben es geschafft. Sie waren fleißig, sie haben sich eingesetzt, und innerhalb von ein, zwei Generationen sind wir so weit gekommen, dass wir eigene Häuser viele haben, ein Einkommen, gute Autos und so weiter. Sie sagen, das wissen die Sozialökonomen, die Fachleute wissen das. Sie wissen Menschen, sie werden gute Arbeiter, Verdiener und Sparer. Und dann kommt die nächste Stufe. Er steigt auf in die Mittelklasse, spätestens in der zweiten Generation. Viele von uns sind es in die erste Generation geworden, in die Mittelklasse aufgestiegen. Wir sind die Mittelschicht des Landes. Wir haben wirklich was auf die Beine gestellt. Und jetzt kommt die Gefahr. Für uns, dieser Mensch dann, er verfügt jetzt über Mittel, und spätestens hier entscheidet sich auch das Schicksal seiner Frömmigkeit. Gott oder Geld regiert sein Herz. Meine Lieben, hier kommt es jetzt drauf an. Müssen wir Entscheidungen treffen? Möchte ich mein Reichtum mehren jetzt? Möchte ich noch mehr? Oder hat Gott Priorität in meinem Leben? Das ist die große Gefahr, in der ich und du stehen. Es ist eine Herausforderung. Sind wir dankbar für das, was wir heute hier haben? Auf der amerikanischen 1-Dollar-Münze, da steht, also hier sehen wir in Englisch, ich kann leider kein Englisch, in jedem Fall der Satz, auf Gott setzen wir unser Vertrauen. Das ist die Prägung der 1-Dollar-Münze. Also hier oben sehen wir in der Mitte über den Adler diesen Satz. Auf Gott setzen wir unser Vertrauen. Man könnte praktisch sagen, setz dein Vertrauen nicht auf den Dollar oder auf den Euro, sondern setze dein Vertrauen auf Gott. Und wir wissen heutzutage, dass es auch so ist. Ich habe jetzt gelesen, dass viele Menschen ihr Bargeld abheben und lieber zu Hause aufbewahren, weil sie Angst haben, wenn die Banken pleite gehen, dass es kein Bargeld mehr geben wird. Man kann nicht auf das Geld mehr setzen. Aber viele Menschen haben diesen Dollar oder diesen Euro zu ihrem Gott gemacht. Und was uns jetzt der Text hier auch sagt, sie haben sich viel Schmerzen dadurch zugefügt. Also, sie haben sich selbst, lesen wir in unserem Text, sie sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen zugefügt oder haben viel Schmerzen verursacht. Und es ist interessant, dieses selbstverletzende Verhalten, SVV abgekürzt, oder autoaggressives Verhalten nennt man das auch. Dadurch beschreibt man eine ganze Reihe von Verhaltensweisen, bei denen sich betroffene Menschen absichtlich Verletzungen oder Wunden zufügen. Und mit selben Schmerz, sich selber Schmerzen zuzufügen, ist etwas Unnatürliches, etwas Krankhaftes. Die Menschen, die depressiv werden, gerade im jungen Alter, heutzutage viele Mädels, vor allem im Teenie-Alter, sie versuchen sich selbst zu verletzen, weil sie mit ihrem Leben nicht mehr zurechtkommen. Das habe ich gelesen. Und es nimmt immer mehr zu. Aber wir, sagt uns der Text, wir Christen, wir alle Menschen eigentlich, die Geld anstelle von Gott setzen, wir fügen uns dadurch viele Schmerzen zu. Es ist ganz unnatürlich, sich selbst zu verletzen. Hast du schon mal versucht? Ich noch nicht. Gott sei Dank, ich habe nie das Bedürfnis, mich selbst zu verletzen. Ich laufe weg, wenn ich verletzt werde von Verletzungen. Und wenn du Geld als Priorität in deinem Leben akzeptierst, gehörst du zu diesen Menschen, die sich ganz bewusst selbst verletzen. Es ist ganz unnatürlich. Der Teufel, der große Angler, ist sozusagen ein glänzender Psychologe. Er weiß, worauf wir Menschen je ansprechen, auf was wir hereinfallen. Für Menschen, die reich werden wollen, um jeden Preis, hängt der Feind eine Stange Geld an den Angelhaken. Er gaukelt dir vor, dass du immer mehr haben kannst, der Teufel. Und du läufst diesem Irrtum hinterher und verursachst dadurch viele Schmerzen in deinem Leben. Und auch wir als Christen, wir können auf solche Abwege geraten. Auch wir als Christen, wir können auf solche Abwege geraten. Paulus schreibt ja, danach hat einige aus dieser Gemeinde gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt. Sie haben um dieses Köders willen bei dem großen Angler angebissen. Ich weiß nicht, ob unter uns heute Menschen sind, die feststellen in ihrem Leben, Mensch, ich habe da vielleicht die Grenze schon langsam überschritten, ich habe mehr als genug und ich kriege nie genug. Ich merke dieses Bedürfnis in meinem Leben. Und dann machst du dir selbst und anderen, sagt unser Text, viele Schmerzen. Und das betrifft nicht nur dieses Leben. Du bekommst nicht nur Probleme in diesem Leben, sondern es wird eine unvorstellbare Tragik sein, wenn du in aller Ewigkeit von Gott getrennt werden wirst sein, wegen dieses Irrtums. Wenn ein anderer Götze dein Leben sein, es kann was anderes sein und du dadurch die Ewigkeit verpasst. Meine Lieben, schon jetzt ist das so unsicher, was wir besitzen. Absolut nicht sicher. Es kann eines Tages kommen, dass aller unser Besitz auf einmal keinen Wert hat. Menschen, die in den 90er Jahren alles, was man angespart hat, ihr Leben lang, war auf einmal nichts wert. Meine Lieben, es ist so unsicher geworden. Und wir glauben die Lüge des Teufels, dass dieser Reichtum uns etwas bringen kann. Lasst uns heute am Erntedankfest unser Blick erneut auf Gott richten und sagen, Gott, nur das hat Wert, was du gibst. Und es geht nicht um mehr und nicht um weniger, als um die Ewigkeit. Weil wenn du andere Dinge im Blickwinkel hast, verpasst du die Ewigkeit eindeutig. Das ist dein Götze. Und nichts als Enttäuschung in diesem Leben und die Erwartung des Gerichts in die Ewigkeit ist dann deine Zukunft. Du wirst enttäuscht werden in diesem Leben. Du wirst viele Schmerzen erleiden. Und was noch schlimmer ist, du wirst genauso mit leeren Händen aus diesem Leben gehen, wie du gekommen bist. Und dann wirst du vor Gott stehen und feststellen, du hast ganz falsche Prioritäten im Leben gesetzt. Meine Lieben, der große Gewinn, fromm und genügsam zu sein. Gehörst du zu diesen Gewinnern, die das verstanden haben? Fromm, das heißt gottesfürchtig, gottgefälliges Leben führen, sein eigen zu sein, die Sündenvergebung erfahren haben, eine herrliche Zukunft vor dir haben und dadurch kannst du genügsam werden. Auf einmal wird es dann reichen, was du hast. Du wirst merken, mehr wird dir schaden. Du wirst wie Hudson Taylor sagen können, ich habe in meinem Leben den Luxus genossen, so wenig zu besitzen, für das ich sorgen musste. Was sind das für reiche Menschen, die das behaupten können? Ich bin dankbar, in meinem Leben solche Menschen getroffen zu haben, von denen ich das lernen könnte. Ich bin dankbar, diese Texte in der Bibel, im Wort Gottes zu haben. Und so möchte ich uns heute herausfordern, an diesem Tag des Erntedankfestes, wo wir Gott danken, erneut uns zu prüfen und die Prioritäten richtig zu setzen. Lass uns auf Gott schauen. Er gibt uns mehr als genug. Wir haben es gesehen. Wir sind im Vergleich mit dem Rest dieser Welt unvergleichbar bevorzugt. Unvergleichbar bevorzugt. 90% unseres Einkommens lässt Gott uns übrig. Für alles Mögliche. Meine Lieben, und wenn wir da noch falsche Prioritäten setzen, da haben wir keine Rechtfertigung mehr. Ich wünsche mir, dass dieser Tag dazu beiträgt, ein dankbares Herz zu haben für das, was wir besitzen. Und ich wünsche mir, dass wir es als Herausforderung sehen, unsere Prioritäten im Leben zu prüfen. Gott segne uns dabei.